Radio Oldtimer Specials.
Liebe Hörer von Radio Oldtimer, Sie hören einen Mitschnitt von der Automechaniker Academy zu dem neuen Fachbuch Oldtimer und Youngtimer – Werkstatt und Technik. Das Buch erscheint Ende 2018 bei der Vogel Communications Group und behandelt die Aspekte Wartung, Instandhaltung und Restaurierung. Ebenso werden die Themen Restaurierungsethik, Besonderheiten des Marktes, Profi-Werkstatt und Handel beleuchtet. Hören Sie jetzt Teil 2.
Herr Burg, Sie haben angefangen, sich damit zu beschäftigen, was diese Grundlagen letztlich in Ihrem Falle auf dem Feld der Lackierung ausmacht. Und wenn man sich hier so umschaut und anschaut, welche Techniken zum Einsatz kommen, welche Wertmaßstäbe im Grunde genommen angelegt werden, um in der Oldtimer-Restauration tätig zu sein, zu definieren, was ist Restaurierungsethik und was kann ich dort Betrieben anbieten, die dort tätig werden wollen, ohne in Teufels Küche zu kommen. Wie haben Sie sich diesem Thema genähert, was in Sachen Restaurierungsethik für den Bereich Lackierung relevant ist?
Ja. Also, sobald es um ethische Themen geht, kann es auch schmerzhaft werden. So will ich es mal sagen. Ja, wir sind ja Global Partner der FIWA und haben unser Programm Classic Car Colors vor über 10 Jahren gestartet mit dem Blickpunkt beginnt beim Autobesitzer. Jetzt nicht beim Lackhersteller, auch wenn das jetzt für viele überraschend erscheint. Uns geht es nicht darum, jeden Quadratdezimeter mit Lack zu beschichten, sondern das Richtige für das richtige Auto zu tun. Und dann ist man relativ schnell in dem Bereich, wie man denn dieses ethisch verarbeitet. Also ich habe ehrlich gesagt immer ein bisschen Problem mit dem Wort Ethik dabei beim Lackieren. Aber wir sind als FIWA-Partner natürlich im Bereich der Charta von Turin aktiv. Das kann man bei uns auf dem Stand auch sehen. Da vorne übrigens A65. Und wir haben uns im Bereich der Kulturkommission der FIWA mit der Charta von Turin intensiv auseinandergesetzt. Und die Charta von Turin haben wir insoweit ein klein bisschen bewegt, als wir die Kulturkommission dazu bewegt haben, tatsächlich auch moderne Produkte als im Bereich der Restauration anzuerkennen, was eigentlich gar nicht notwendig war, weil das ist ja das Geschäft. Ja, also 99,999% aller Fahrzeuge werden mit aktuellen Produkten bearbeitet, Lack, und es geht darum, alte Optik herzustellen, aber es geht vor allen Dingen auch darum, alte Substanz, historische Substanz zu erhalten. Und das ist das, was die Charta sagt, und je besser uns das gelingt, desto ethischer ist, glaube ich, dieser ganze Ansatz. Es ist auch so, dass es ich zumindest keinen kenne weltweit, der ein Alleinvertretungsrecht hat, zu sagen, ich sage das einzig Richtige. Es gibt in der Szene eigentlich, wenn es denn 10 Millionen Autos gibt, glaube ich 20 Millionen Meinungen. So ungefähr ist das, ne? So kann man sich das vorstellen. Und unser Ansatz ist einfach, einige grundsätzliche Dinge zu erklären. In dem Buch steht zum Beispiel vieles über Lack auf dem Oldtimer. Was ist anders als beim Neufahrzeug? Wo kommen eigentlich die alten Farbtöne her? Und was bedeutet das, diese alten Farben heute wieder abzubilden? Das muss man so ein bisschen übersetzen, das kann man auch tun. Ich hoffe, dass das, was wir da geschrieben haben, ethisch korrekt ist. Das mögen dann andere auch beurteilen, die das auch immer gerne tun. Aber man muss ja irgendwie auch einen machbaren und pragmatischen Weg finden, um, sagen wir mal, in einem halbwegs vernünftigen Kostenrahmen die Fahrzeuge so zu erhalten, dass sie den Autobesitzer glücklich machen, weil der entscheidet, was er letztlich mit seinem Auto machen will.
Jetzt sind Sie ja Herr der größten Farbton-Datenbank der Welt. Ich kenne zumindest keine größere. Und Sie müssen sich in den letzten 10 Jahren ja dem Thema in irgendeiner Form systematisch genähert haben. Was macht denn, ich sag mal, den technischen Hintergrund dieser Farbton-Datenbank aus? Und wen fokussieren Sie damit in erster Linie? Sie machen das ja nicht aus anthroposophischen Motiven.
Wer weiß. Nein, machen wir nicht nur, aber unsere Firmengeschichte ist ja genauso alt wie das Automobil. Also, Bertha Benz fuhr von Pforzheim nach Mannheim, jedenfalls irgendwo im Süddeutschen. Und im Norddeutschen hat unser Firmengründer Max Winkelmann im gleichen Jahr sein Farbengeschäft gegründet. So, und seitdem sind wir unterwegs in der Beschichtung, natürlich auch Automobil. Und von daher haben wir verschiedene Archive, was Know-how angeht, Lack-Know-how und so weiter, aber natürlich auch Farben, Farbtöne. Dieses Farbtonarchiv ist bei uns dezentral. Tatsächlich, wir sind ja ein Weltunternehmen, das kann man sagen. Und wir haben in verschiedenen Ländern unterschiedliche Archive zu verschiedenen Fahrzeugen. In Italien ein riesiges Archiv mit allem, was man zu italienischen Autos braucht. Ab 1945 relativ flächendeckend, vorher schwieriger und ähnliches in Deutschland. Und wir haben dort viele Bleche, für die es lange gar keine Nachfrage gab und für die es auch lange gar keine Lackmischformeln gab. Ja? Es kann also passieren, dass jemand nach einem Messerschmitt Kabinenroller Farbton ungefähr 30 Jahre nicht nachgefragt haben, weil diese Dinger nicht restauriert wurden. Oder was auch immer. Wir haben kürzlich die historische Farbton-Datenbank für Adler fertiggestellt. Also ob sich dieser Business Case je rechnet, das wissen wir nicht. Aber der Adler-Club hat gesagt, wir möchten gerne unsere authentisch Farben haben. Genauso Heinkel und so weiter. Und wir besorgen uns dann Farbtonmuster aus der Zeit. Und wenn es keine gibt, eben irgendwelche anderen Muster. Und wenn die Clubs oder die Autohersteller sagen, so sah der aus, rezeptieren wir den nach. So, und da steht auch in dem Buch, über Farbton gibt es ein relativ großes Kapitel, die beste Information gewinnt. Und es gibt nicht immer ein originales Blech aus den 50er Jahren, 40er Jahren oder noch älter, das man einfach nachrezeptieren kann. Manchmal ist das wirklich Farbton-Archäologie, so kann man das nennen. Und oft finden wir Dinge, von denen wir gar nicht mehr glauben, dass es die noch gibt.
Die Lackierung ist ja, wenn man so will, das Ende der Fahnenstange im Restaurierungsprozess. Der Anfang ist ja die eigentliche Karosseriearbeit mit allen Besonderheiten, Herr Eichle, die dort zu finden sind. Sie versuchen mit Ihrer Firma, Sie sind Geschäftsführer der Firma Dinosaurier-Werkzeuge, die sich mit speziellen Oldtimer-Werkzeugen und mit der Entwicklung von Oldtimer-Werkzeugen beschäftigt. Wie kriegen Sie denn altes Wissen in moderne Werkzeuge?
Ja, das ist die Frage. Also interessant ist, unsere Firma ist jetzt nicht so alt, erst 25 Jahre und wir sind auch im Übergang entstanden oder kurz nach dem Übergang von der alten Handwerkstechnik, vor allem im Karosseriebau, zu der neuen. Damals haben wir die Werkzeuge einfach auf den Markt gebracht. Man hat gesehen, man hat es von früher gehabt und haben gedacht, das ist schon gut so. Das wird schon ein Anwender finden. Und haben relativ schnell gemerkt, das ist ja schön, dass man diese Maschinen und Werkzeuge hat, aber der Anwender fehlte. Also nicht der Markt, überhaupt nicht. Die Anwender waren da, aber sie konnten sie nicht, die Maschinen nicht bedienen. Und dann haben wir vor 20 Jahren Seminare ins Leben gerufen, weil wir gedacht haben, wir müssen etwas tun, wir müssen in irgendeiner Form dem gegenwirken. Haben dann aber gemerkt, das Interessante ist ja, ich kann trotzdem nicht einfach eine alte Maschine einem Menschen heute geben, der damit nicht so umgeht wie die Fachleute von früher. Also man musste auch die Person dahinter sehen, die sich ja entwickelt hat. In dem Fall, ich sag mal, vom Know-how her, natürlich etwas anders entwickelt, etwas schlechter, aber man denkt heute auch anders. Und das ist das, was wir mit Entwicklung meinen. Wir haben durchaus auch die Notwendigkeit, andere Materialien heute zu benutzen. Sei es, dass wir in dem English Wheel, vielleicht hat es schon mal jemand gehört, ein Rollenrad, mit dem ich Bleche individuell ausrollen kann, zum Beispiel ganz oft gar keine Stahlrollen mehr zum Schlichten einsetzen kann, weil die Personen, die Stahlrollen zum Schlichten anwenden können, fehlen. Das sind die alten Hasen, die können das noch. Wir, die, sagen wir mal, ein geringeres Know-how haben, würden alles, was wir erstellt haben, wieder kaputt machen, indem wir immer weiter strecken. Also wir haben die Kontrolle nicht mehr drüber. Also reagiert man in der heutigen Zeit. Wir haben Industriepolymere, wir können die mischen, wie wir wollen, und stellen jetzt mit neuen Materialien den Personen etwas zur Verfügung, wo wir sagen, wir sind doch wieder in der Lage, zu einem besseren Ergebnis zu kommen, zu einem Top-Ergebnis oder wenn wir sagen wollen, wir sind die Super-Restaurateure. Frau Zeus hat es angesprochen, wir kennen uns ja auch schon lange, wir haben das alles schon oft zum Thema gehabt. Da kommen wir mit der heutigen Methode natürlich nicht mehr hin. Da brauchen wir viel mehr. Also früher haben wir ja gesagt, gehst in die Ausbildung 3,5 Jahre, dann gehst du in den Fachbetrieb, heute Restaurierungsbetrieb, und dann kannst du was. Das kann man natürlich mit Weiterbildung nicht auffangen. Aber vielleicht sind auch die Ansprüche heute anders. Herr Burk hat es auch angesprochen, die Ethik. Vielleicht denken wir heute anders. Und so müssen wir auch reagieren. Ich kann noch ein Beispiel geben. Wir haben einen neuen Hammer herausbringen müssen, weil einfach das Urmaterial, das wir seit 100 Jahren kennen, ein Pockholz, ein Lignum Vitae, das gibt es nicht mehr. Das ist ein Tropenholz, das gab es früher. Tropenholz wurde ja mächtig abgeholzt. Man kann heute noch Reste kaufen, die sind aber nicht groß genug. Wir brauchen aber ein Holz, das schwer ist, eine hohe Dichte hat. Was tun? Und das haben wir uns vor 2 Jahren zur Aufgabe gemacht, haben jetzt ein modernes Sonderschichtholz gefunden, das die gleiche Dichte hat. Aber wir brauchen zum Beispiel noch einen Bambusstiel. Also wir müssen vereinen etwas Modernes mit etwas, was alt ist. Jetzt kann ich den Bambusstiel aber nicht kaufen einfach, weil ich auch nicht wusste, um ehrlich zu sein, dass ein Vollbambus überhaupt nicht da wächst, wo wir es kennen, im Garten oder irgendwo, das ist alles hohl. Der Vollbambus gibt es in 2 Ländern der Welt und der wächst nur unter der Erde. Das ist ja ganz interessant, das sind so spannende Dinge, die vielleicht viele gar nicht kennen. Das aber selbst so ein etwas trögeres Thema wie Werkzeug doch wieder ganz spannend macht.
Mir ist das auch neu, ehrlich gesagt. Ich habe das vorher auch noch nicht gehört. Insofern staune ich. Wo nehmen Sie denn im Grunde genommen die Kriterien der Umformtechnik, der Sandstrahltechnik, wo auch immer Sie mit Werkzeugen unterwegs sind, vergangener Tage her, um sie in den heutigen Tagesgeschäftswerkzeugmarkt zu integrieren?
Ja, das ist vielfältig. Also das eine haben wir ja Kunden. Und interessant ist, mit vielen Kunden hat man auch viele Meinungen. Das ist ja schon angesprochen worden. Das kann positiv sein, das kann natürlich auch negativ sein. Aber wenn man hinhört, es gibt durchaus viele Leute, die sagen, überlegt mal, könntet ihr. Dann haben wir natürlich durch die Seminare, 20 Jahre Erfahrung, haben wir den Vorteil, auch da erfährt man ja viel. Also was wir zum Beispiel machen, wir bringen grundsätzlich alle Neuheiten in Seminare. Und die Leute dürfen damit machen, was sie wollen. Sie dürfen es von mir aus auch kaputt machen. Dadurch lernen wir ja auch. Aber wir müssen natürlich erleben, ob das, was wir uns überlegen, auch ankommt, ob es auch Verwendung findet. Und dann haben wir natürlich erfahrene Leute, die sagen, Mensch, überleg mal. In dem Fall des Holzes muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich stand wie der Ochs vom Berg und habe mir gedacht, das ist jetzt blöd. Jetzt brauchen wir diese Hämmer, weil sie müssen schwer sein und haben sie nicht mehr. Ich habe einen Lieferanten in England gehabt, der winkt ab, schon seit einem Jahr, sagt, es geht nicht mehr. Und dann muss man sich was einfallen lassen, weil ich kann nicht unseren Kunden, den Anwendern sagen, ja, dann nimmst du halt einen leichten Hammer und machst halt deine Gelenke kaputt. Also so funktioniert es nicht, und dann muss ich einfach sagen, recherchieren, recherchieren, recherchieren. Das, was Herr Burks mit seiner Firma seit 130 Jahre, machen wir halt im kleineren oder kürzeren Zeitrahmen, aber es geht nur über Recherchieren. Und für diesen Hammer haben wir 1 Jahr gebraucht.
Herr Kemmer, wenn Sie für Ihr Unternehmen jemanden suchen, der aus einem geraden Stück Blech einen Kotflügel machen kann, ob mit oder ohne Hammer, sei jetzt mal dahingestellt, wo gehen Sie da auf die Suche? Wo kriegen Sie die Leute heute her?
Nun, es ist eine relativ einfache Geschichte. Wenn Sie nachhaltig mit Fachkräften in den Unternehmen arbeiten wollen, dann können Sie letztendlich nur den ganz beschwerlichen Weg gehen. Sie gehen zu den jungen Leuten.
Das war Teil 2 des Mitschnitts von der Automechaniker Academy 2018 über die neue Bucherscheinung Oldtimer und Youngtimer – Werkstatt und Technik.
Diesen Beitrag gibt es natürlich auch zum Downloaden und Nachhören unter www.radio-oldtimer.de, dann in dem Bereich Service verpasste Sendungen.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.